Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort und Schrift zu äußern. Und ja, du hast auch das Recht, dich darüber zu empören. Aber wer sind die, die empören? Abweichler, ja gar Ketzer? Mein Gast, niederländischer Filmemacher Marijn Puls, heute im Studio über die Notwendigkeit von Heretikern in einer liberalen Gesellschaft. Herzlich willkommen beim Fehlenden Part. Sollte man Meinungen, mit denen man nicht übereinstimmt, akzeptieren oder zumindest tolerieren? Eine Frage, die die meisten von uns ziemlich schnell mit einem Ja beantworten würden. Das bestätigt auch der Artikel 5 in unserem Grundgesetz. Ob diese Meinung dann aber auch das Recht haben muss, der breiten Öffentlichkeit präsentiert zu werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. Da kommen außerdem die Medien ins Spiel. Also ist die vielbeschworene Meinungsvielfalt in den hiesigen Medien vorhanden? Eine Frage für die Straßen Berlins.
Finden Sie, Meinungsvielfalt ist in den Medien und Massenmedien in Deutschland gegeben, dass es mehrere Meinungen gibt?
Ich finde, das ist eher manipuliert, also dass man zu einer Meinung geleitet wird.
Ich bin da vorsichtig, weil ich sage immer, die Medien bringen viel auch durcheinander.
Es gibt viele verschiedene Medien, die unterschiedliche Ansichten verschieden propagieren. Ja.
Ich glaube, die ganze Geschichte ist sehr einseitig, dass da nicht wirklich alle Hintergründe erläutert werden.
Also aller Wahrscheinlichkeit geht es immer in eine Richtung.
Es wird so dargestellt, als würde es verschiedene Meinungen geben, aber ich glaube, das ist beabsichtigt, dass trotzdem dann nicht das durchkommt, was eigentlich nicht durchkommen soll halt.
Es darf nicht durchkommen, was nicht durchkommen soll. Aber es gibt Menschen, die sich eben genau mit Themen auseinandersetzen, die medial nicht so präsent sind. Und dazu darf ich unseren Studiogast heute einladen, Filmemacher Marijn Puls, richtig ausgesprochen, niederländischer Filmemacher. Sie haben in der Vergangenheit in Berlin gelebt, haben in den letzten 9 Jahren über 50 Dokumentarfilme gedreht. Einer ihrer letzten Filme war Der Bauer und sein Klima, auf Englisch der Titel The Uncertainty Has Settled. Und ein Film, der sich eben kritisch mit der Klimapolitik auseinandersetzt und wie die Bauern davon betroffen sind. Damit haben Sie ja ein Tabu gebrochen, das Klimatabu, wenn man so will. Wussten Sie eigentlich, auf was Sie sich da einlassen?
Na klar, als Filmemacher suchst du auch Kontroverses, suchst du auch Dogmas und versuchst du die auch offen zu brechen. Und man weiß, dass man, wenn man das macht, wenn man sag mal, seine Nase raussteckt, dass man auch Konsequenzen kennt. Aber dass es so empfindlich ist und dass die Konsequenzen so aggressiv sein, das war für mich nicht ganz deutlich. Da bin ich eigentlich ein bisschen mal geschrocken, ja, wie aggressiv sag mal, die Kritiken kamen und nicht nur die Kritiken. Aber es geht um, ich glaube, eine Woche nach der ersten Screening war da schon hunderte E-Mails und Drohungen. Und nicht E-Mails, dass der Film ist einfach nicht gut, aber es wirklich, ich darf das nicht machen und ich darf die Leute nicht verwirren. Und hör auf mit Screenen von dem Film, bevor du in die Probleme kommst. Derart von, Drohe sind es nicht wirklich, aber es also war wirklich ein aggressiver Monat, sag mal, nach der ersten Vorführung. Ja.
Und das haben Sie nicht erwartet? Also Sie wussten, es ist sensibel, aber nicht so sensibel?
Ja, stimmt. Aber an der anderen Seite, ich bin auch niemals das Opfer, weil ich habe das selber gesucht, aber ich sehe, dass die Gesellschaft so ist, wie er jetzt ist, dass man wirklich, wenn man eine andere Sichtweise hat, wenn man eine andere Perspektive hat, dass man sofort, sag mal, in eine Ecke von Klimalügner, Rassist, Faschist gestellt wird, sodass man sich ausschaltet von der Debatte. Und das macht mich eigentlich viel mehr Sorge. Und das habe ich, glaube ich, mit der ersten Film ein bisschen bewiesen, dass wir eigentlich auch so gespaltet sind, dass wir nicht mehr die andere Ansicht anhören wollen und nur uns konzentrieren auf die Sicherheiten und die auch, sag mal, bei den Zuschauern in der Bewusstsein einhämmern. Und ich glaube, da gehen wir wirklich eine falsche Richtung auf, der wieder geöffnet werden muss. Und dafür bin ich als Filmemacher da, dass ich das auch zumindest im Kino für die paar Leute zeigen kann, dass wir wieder ein bisschen mehr offen stehen müssen für andere Sichtweisen.
Mhm. Wenn wir vielleicht mal auf die sachliche Ebene gehen bei dem Film, der kam 2017 raus, damit unsere Zuschauer das auch wissen. Wie sieht es denn mit dem Thema Windenergie in Deutschland aus? Ist die Branche einflussreich?
Es ist eine große Branche, wird noch immer subventioniert, das heißt, es ist noch nicht effizient. Die Frage ist, wird das irgendwann effizient? sieht aus, dass es noch nicht schnell passiert. Und das ist ein Grund, um die Debatte wieder zurückzugehen, von macht das Sinn, das, was wir machen? Weil wir wollen ja die Nachhaltigkeit von Windrädern. Und wenn man sieht, ich komme auch aus einem Ort, da stehen 38 Windräder, 500 Meter von einem Dorf entfernt. Es ist einfach so, dass wenn man wirklich eine grüne Welt haben will, wenn man wirklich CO2 reduzieren will, dann muss man wirklich wieder zurück in die Debatten, weil wir haben 11 Kraftwerke geschlossen 2011. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, weil das ist der saubere Energieform, CO2-frei, fast CO2-frei, kommen neue Energiekraftwerke an mit Thorium, das ist eine neue Form von nuklearer Energie.
Wobei, wenn dann was schief geht, geht es natürlich komplett schief. Aber wir können ja gleich nochmal auf das Thema zurückkommen. Wir bleiben nochmal kurz beim Thema Windenergie, denn es lohnt sich, die Frage zu stellen, was passiert eigentlich mit diesen riesigen Maschinen, wenn die nach x Jahren wieder abgebaut werden müssen? Der fehlende Part war auf der Windmesse in Hamburg und hat ein paar interessante Informationen gesammelt.
Die Windenergie in Deutschland. Sie gilt als die wichtigste Säule der erneuerbaren Energien. Durch staatliche Subventionen angekurbelt, hat sie sich zu einem der wichtigsten Vertreter der Branche etabliert. Dies spiegelt sich auch auf der diesjährigen Windenergiemesse in Hamburg ab.
Also was Sie gerade sehen, ist die weltweite Windbranche für den On-Offshore-Bereich. Also hier in diesen Tagen in Hamburg sind wirklich alle da, die mit Windenergie zu tun haben. In Zahlen, wir haben über 1400 Aussteller aus 40 Ländern. Wir erwarten wieder rund 35.000 Besucher aus über 100 Nationen. In 9 Hallen hier, insgesamt 65.000 Quadratmeter brutto. Das gibt es weltweit, vergleichbar nicht noch einmal.
Vorgestellt werden neue Entwicklungen von Hightech-Windturbinen bis hin zur Schraube. Das gemeinsame Ziel, mehr Windenergie durch mehr Windanlagen zu erzeugen. Doch die Branche steht vor einer Herausforderung. Der Müll veralteter Windanlagen wächst.
Natürlich müssen wir uns selber auch unseren Herausforderungen stellen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die Anlagen komplett recycelbar und wiederverwendbar sind und und. Das gilt auch für Rotorblätter. Und da gibt es Ansätze, da wird viel geforscht.
Während der Großteil der bis zu 130 Meter hohen Windanlagen aus Stahl und Stahlbeton besteht und somit leicht recycelt werden kann, sieht es bei den Rotorblättern anders aus. Sie können einen Durchmesser von bis zu 126 Meter haben und sind aus schwer wiederverwertbaren Stoffen zusammengestellt. Die Firma Neova möchte diese unzertrennlichen Stoffe der Rotorblätter in einem Zero-Waste-Verfahren entsorgen.
Wenn Sie die Harze und die Glasfasern und die anderen Komponenten, die noch so drin sind, aber das sind schon die Hauptkomponenten, einmal zusammengebracht haben und verbacken haben sozusagen, dann kriegen Sie die thermisch nicht wieder voneinander gelöst.
Das 2015 gegründete Unternehmen ist bundesweit der einzige Anbieter, der die glasfaserverstärkten Kunststoffe der Flügel zu 100% weiterverwerten kann. Durch ein mehrstufiges Verfahren werden die Rotorblätter vor Ort erst zerteilt und dann in eine Vorbehandlungsanlage gebracht. Dort werden die Kunststoffe weiter zerkleinert, um sie schließlich an die Zementindustrie weiterzugeben.
Wir haben uns für die Lösung Zementwerk entschieden, weil das im industriellen Maßstab die Möglichkeit bietet, 20.000, 30.000 Tonnen Material aufzunehmen. Und das ist eben auch die große Aufgabe, die vor uns steht in den nächsten Jahren.
In Deutschland gibt es rund 30.000 Windräder, die für über 18% der Stromerzeugung sorgen. Bis 2020 soll die Zulieferung von erneuerbaren Energien auf mindestens 35% steigen. Ein großer Teil davon soll durch On- und Offshore-Windanlagen produziert werden.
Im Bereich Windkraft wird es sicherlich einen sprunghaften Anstieg hinsichtlich der Abfallmengen in Deutschland geben, weil wir in Deutschland eine sehr lange Windhistorie haben und durch auch Auslaufen der EEG-Förderung in 2021 ein Mengenszenario bei 40.000 bis 50.000 Tonnen Rotorblattmaterial im Rückbau prognostiziert wird.
Eine gute Prognose für die Firma Neova. Doch von den künftigen 40.000 bis 50.000 Tonnen Rotorblättermüll wird die Firma derzeit nur 20.000 bis 30.000 Tonnen verarbeiten können, also ungefähr die Hälfte. Als Alternative zu Zement gibt es derzeit für veraltete Windräder nur einen marginalen Second-Hand-Markt oder die herkömmliche Variante der Verbrennungsanlage.
Also die Frage der nachhaltigen Entsorgung von Windanlagenmüll haben wir jetzt weitgehend geklärt. In Ihrem Film sprechen Sie ja andere Probleme an, die nicht ganz so einfach zu beheben sind, wie zum Beispiel, dass Landwirte in Deutschland, anstatt Lebensmittel anzubauen, immer mehr zu Energielieferanten werden. Können Sie das uns nochmal erklären?
Ja, das ist natürlich der Paradox von dem Bauer, weil der Bauer versucht zu überleben in einer Welt, die globalisiert. Es ist immer schwer. Und dann kommt der Politik mit einer Energiepolitik, wo es ganz attraktiv ist für einen Bauer, um zwei Windräder auf seine Acker zu haben. Und da verdient er mehr als 200 Kühen. Naja, du bist verrückt, wenn du das nicht machst. Und dann, damit sorgst du eigentlich als Land auch, dass der Landwirtschaft komplett gespaltet wird, auch weggetrieben wird, dass das Land benutzt wird für Biogasanlagen, Monokulturen, Kühen gehen einfach weg, die Kartoffeln sind ausgestorben, in der Film auch. Und naja, ist das ein Problem? Ja, ich glaube, an der anderen Seite denke ich, der Landwirt hat sein Salaris, der kriegt Geld, aber wie nachhaltig ist das? Was über 10 oder 15 Jahre? Sind wir noch immer dann mit Windrädern beschäftigt oder nicht? Oder haben wir etwas anderes, wo sagen wir, ja, der Klimawandel war nicht so schlimm? Und es geht mich um die Nachhaltigkeit von das Land Deutschland auch. Und wir müssen auch aufpassen in der Welt von Globalisierung, dass wir nicht alles radikal, sag mal, wegschieben, so wie der Landwirt jetzt weggeschoben wird. Dass wir auch eine selbstversorgende Staat sein. Weil ich glaube, dass der Balance, der ist komplett verloren mit der Energiepolitik, weil er einfach zu attraktiv ist.
Wir haben auch einen O-Ton von dem Bauer und da hören wir gerne mal rein.
Es grünt und blüht in grünen Wulsch. Die Windräder, wir haben einen Windpark bekommen hier, alternative Energien, der Strom produziert.
Das ist Skyline und ohne Wulsch.
Ich sage mal, schade, dass wir unter den Windrädern kein Ackerland haben, als Eigentum. Dann bräuchte ich nicht mehr arbeiten gehen.
Da bekommst du viel Geld.
Dann bekommst du viel Pacht dafür. Zurzeit gerade, heute, ist es schwer zu überleben, auch bei diesen 20 Litern pro Kuh. Ja. Weil die Kosten, die du hast, um den Liter Milch zu produzieren, sehr hoch sind. Man sagt so im Moment, dass man pro Kuh im Jahr 1.000 Euro dazusetzt.
Aber das ist doch kein Beruf mehr dann. Das ist dann Hobby.
Dann ist es Hobby.
Kein Beruf mehr, kein Hobby. Das war ein Ausschnitt aus Ihrem Film Der Bauer und sein Klima, nur um das nochmal festzuhalten. Und die Frage ist ja, wenn die Bauer verdrängt werden mit ihren Kühen, mit dem eigentlichen Geschäft, das sie machen, und jetzt es produktiver ist, in die Windenergie zu investieren. Nachhaltig ist das ja nicht, was Sie ja schon angedeutet haben. Berücksichtigt denn diese Klimapolitik nur die Umweltbilanz oder spielen da andere Faktoren auch eine Rolle? Damit will ich sagen, das ist ja nicht nachhaltig, wenn man dann die Milch von woanders herholen muss. Ne? Auch CO2-Ausstoß, wenn man so will. Macht das Sinn, was da gemacht wird?
Das weiß man noch nicht. Das weiß noch keiner eigentlich, ob das Sinn macht, was wir machen. Jeder ruft blind, wir retten die Welt, wir retten das Klima, aber wir wissen nicht, ob das wirklich beiträgt an der Reduktion von CO2. Das ist das Problem mit den Windrädern, es ist ein Experiment. Wir versuchen das, aber wir wissen noch, wir können Strom noch nicht speichern. Das ist schon ein
Aber ist es nicht wert, so ein Experiment auch einzugehen?
Naja,
was sagen Sie dazu? Oder
guck mal, wie viel Trilliarden Euro wir pro Jahr an der Energiepolitik abgeben und wie wenig wir letztendlich über 100 Jahre Zeit reduzieren in Temperatur. Und das ist auch noch die Frage. Dann denke ich wenn wir zum Beispiel 80 Trilliarden in die 80 Jahre, die wir jetzt noch haben, investieren in Klimapolitik und das ist nur ein halber Grad Erwärmung über 100 Jahre. Ich glaube, da sind ganz viele Weltprobleme, die wirklich wichtig sind, die wir mit das Geld machen können. Und ich glaube, die sind viel, viele Male dringender als den halben Grad Politik, der wir ändern wollen. Und dafür denke ich, macht das
unverhältnismäßig.
Sinn? Ja, verhältnismäßig denke ich, dass wir uns besser konzentrieren. Klar, wir müssen gucken, was ist los mit Klima, wie schlimm wird es und was können wir dagegen machen. Aber wenn die Sachen noch nicht funktionieren, dann ist es wirklich ganz schlimm, um zu investieren in Sachen, die noch nicht funktionieren. Weil dann kann das niemals effizient werden, dann kann das nicht mal rentabel werden. Und dann ist da Nachhaltigkeit nicht da. Und ich glaube, das Geld können wir ganz, ganz gut benutzen, um die Menschheit wirklich voranzubringen. Mhm. Und vor allem in Länder, die es wirklich brauchen, der Unterstützung in Landwirtschaft, unsere eigene Bauer, um der wieder eine gesunde Landwirtschaft zu kriegen mit gesundes Land. Und ich glaube, das ist für mich eine bessere Investierung und dass wir auch da in der Menschheit investieren. Und jetzt investieren wir natürlich in so eine große globale Frage von das Klima wird gerettet. Und ich glaube, es ist wirklich viel, viel mal wichtig, dass wir die Menschheit retten, dass wir die unterstützen, weil es letztendlich ist das nicht ein Projekt, um die Welt zu retten, aber um die Menschheit zu retten. Und wenn man sieht, dass 16% in Deutschland in die Armut lebt, in Deutschland, das ist 20%, 16 Millionen Leute. Wenn man sieht, dass der Energie wird immer teuer, die Rechnungen werden immer teuer und das tragt nicht bei, um die Menschen auch mitzunehmen in der Energiewende. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man, wenn man eine Energiewende macht oder egal was für eine Systemwende, dass man erstmal sorgt, dass deine eigenen Leute auch mitgehen können in der Energiewende. Und wenn da so viele Leute nicht mitgehen können, dann muss man wirklich dafür stehen, dass man kritische Fragen stellt und dass man auch mit das Ziel, um alle auch mitgehen zu lassen in der Energiewende.
Das haben Sie ja mit Ihrem Film gemacht. Jetzt würde ich gerne über Ihren neuen Film sprechen, aber hat eigentlich Ihre Erfahrung mit dem Film Der Bauer und sein Klima Sie dazu bewogen, Ihren neuesten Film Paradogma zu machen? War das die logische Konsequenz daraus?
Ja, es war sowieso meine Idee, eine Trilogie zu machen. Mhm. Und der erste Film, Kritik, die ich bekommen habe, die Schwierigkeiten, der Gegenwind auch, das dachte ich von, das ist interessant, das will ich thematisieren, weil das, ich glaube, der Klimawandel ist nicht das Problem, aber die Debatte ist das Problem. Wir können nicht mehr miteinander reden, ein anderes Ansicht wird sofort verteufelt, sofort dämonisiert, sofort in eine Ecke gestellt von Klimaleugner, Faschist, Rassist, egal was für ein Thema. Und da sind mehrere Themen, nicht nur Klimawandel, aber auch Migration, Russland. Die empfindliche Themen, da ist nur eine Sichtweise und wenn man davon abweicht, dann wird man verteufelt. Und das hat mich wirklich fasziniert in die ganze Reise mit der ersten Film, dass ich dachte, ich gehe das mal thematisieren, weil ich glaube, das ist wirklich das größte Problem der Menschheit, um der Spaltung, der Diskurs auch zu bekämpfen. Und dass wir wieder versuchen, uns als Menschheit zusammenzubringen.
Also offener zu sprechen. Und bevor wir jetzt weiter über den neuen Film sprechen, wir haben ein paar Ausschnitte aus dem Film Paradogma zusammengestellt, damit ihr einen Eindruck bekommt. Keine Sorge, es spoilert nicht den ganzen Film.
Jetzt muss man sich reinversetzen in einen Journalisten, der was geschrieben hat und ich behaupte jetzt das Gegenteil. Dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass dieser Journalist sofort eine Aversion gegen das hat, was ich tue, weil er sagt, Moment mal, ich habe das geschrieben, weil ich der Meinung war, dass das so richtig ist. Jetzt behauptet er was anderes. Das heißt, selbst wenn meine Argumente richtig sind, der kommt aus der Ecke gar nicht mehr raus. Weil er müsste dann ja eingestehen, dass er damals Unsinn geschrieben hat, was Falsches geschrieben hat. Und dazu ist kaum einer bereit.
Die deutschen Journalisten waren immer schon stolz darauf, auch Meinungsjournalisten zu sein. Nur hat sich jetzt unheilvollerweise das Informieren und die Meinung miteinander verschmolzen. Das heißt, man lässt den Einzelnen gar nicht mehr die Freiheit, sich zu Informationen neue Meinungen und eigene zu bilden, sondern man macht deutlich, zu diesem Sachverhalt gibt es nur eine akzeptable Meinung. Und diese Verschmelzung von Meinung und Information ist eigentlich der Tod des Journalismus und der Tod der Aufklärung.
Der Tod des Journalismus, der Tod der Aufklärung. Norbert Bolz hat es ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Stimmen Sie mit ihm denn da überein?
Ja, absolut. Der Tod der Aufklärung. Das ist, glaube ich, der Satz, den wir verstehen müssen. Weil darum geht es, dass wir, was ich sehe, was ich auch diagnostiziere in der Gesellschaft, ist, dass der Mainstream-Medien, der Leitmedien in ganz Europa auch ja, wie Norbert Ball sagt, das Denken, das freie Denken wird uns als Mensch abgenommen. Der Journalist hat die Wahrheit und der lenkt uns in der politischen Richtung, in der wir gehen müssen. Und der sorgt auch für, der hat auch die Verantwortung, um uns nicht auf den falschen Weg zu bringen.
Wobei ja Journalisten durchaus mehr Zeit haben, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch ihre Aufgabe, ne? Ja. Informationen aufzubereiten und zu präsentieren.
Ja. Also und ich denke, die Verantwortung von Journalismus, das ist wirklich der Tod des Journalismus. Weil ein Journalist ist
in hat er keine Verantwortung? Also
naja, klar, er hat eine Verantwortung. Er hat eine Verantwortung, zu berichten, wie die Gesellschaft funktioniert. Und wenn er zwei Ansichten sind, die gegeneinander sind, dann muss man das berichten. Und wenn er aber in der Leitmedien hat man die Tendenz, dass man alles, was dann abweicht, ich glaube, der größte der Medien wird derzeit durch eine europäische linksliberale Richtung geführt. Und alles, was irgendwie auch mal eine konservative
Position
ja. hat, das wird sofort in eine Ecke gestellt, extrem oder falsch, nicht richtig. Und da mache ich mich Sorgen, weil eine Gesellschaft ist einfach alles beieinander, ist links, rechts und nichts ist gut, nichts ist falsch, aber die Frage ist mehr, wie gehen wir damit um? Mhm. So, wenn die Stimme da ist, wenn die groß ist auch, dann muss eine Journalist darüber berichten, ohne mich zu sagen, was ich davon denken muss. Und das ist, glaube ich, was da nicht passiert in der Live-Medien. Da wird eine Meinung mit der Information beknüpft und da wird auch nur dramatisiert. Und alle Themen, die empfindlichen Themen in Deutschland, die werden sofort, wenn die noch heiß sind, moralisiert, dass man an der Stelle von gut und falsch nicht mehr zweifelt. Und wenn man dann eine abweichende Meinung hat, dann ist man der Böse und wird man, sag mal, weggestellt.
Siehst du dich eigentlich selber auch als Heretiker?
Nee, ich sehe mich einfach als Dokumentarfilmer, der einfach tut, was er tun muss. Was er
aber auch mit den Filmen, die du gemacht hast, das ist ja durchaus so ein bisschen abseits vom Mainstream, ein Abweichler.
Ja, ne? Und ich finde es auch wichtig, dass man das sein muss. Ich glaube, wir leben hier in einer Demokratie. Ich habe viele Länder bereist, wo der Demokratie nicht da ist. Und ich sehe auch die Wert von einer Demokratie. Und der Rolle, der wir haben müssen als Bürger, ist, dass wir im Fundament sind wir Aktivist. Das heißt Demokratie. Wir müssen ständig Aktivist sein in einer Demokratie. Wenn man das nicht ist, dann kann man besser in Zimbabwe leben. Weil ich denke wirklich, dass da der Kraft fehlt uns momentan als Bürger, um aufzustehen und der Heretiker, der Ketzer sein dürfen. Weil man sieht natürlich das Mechanismus und man hat Angst, auch in der falschen Ecke gestellt zu werden. Und das hat da Konsequenz für deine Arbeit oder klar, hat Konsequenz für egal wo, deine Gesellschaft, deinen Freundekreis. Und ich glaube, der Angst muss nicht da sein, weil wir müssen wirklich jedes Thema besprechen können. Und wenn das dann zu wenig passiert in der Gesellschaft, dann sind Dokumentarfilme genau dafür, um das anzusprechen. Und dann sehe ich mich nicht als Ketzer, aber da sehe ich mich einfach als ich kümmere mich um die Gesellschaft und das Einzige, was ich will, ist, dass die Gesellschaft versteht, wie wir funktionieren und was uns treibt. Und ich sehe der Hass in Menschen zwischen links, rechts. Wir haben alle eine Phobie gegeneinander bekommen und der Hass muss raus. Und da muss man als Dokumentarfilm einfach die Tabus zerbrechen und sagen, wir können über alles reden, was wir wollen. Und der extreme Meinung, wie extrem er auch ist, ist gar nicht so gefährlich. Das nicht verstehen zu wollen, ist viele Male gefährlicher.
Aber muss man denn auch wirklich alles sagen dürfen?
Ich finde ja. Mhm. Ob das gepasst ist, ist die zweite Frage. Und ich glaube, eine gesunde Demokratie meldet sich auch, wenn man zu weit geht. Aber ich glaube, man muss wirklich alles.
Aber da ist ja natürlich die Frage, wie weit man gehen darf und ob der andere überhaupt die Freiheit des anderen einschränken darf.
Ja, guck, das ist natürlich, wenn der eine von die 83 Millionen Deutschen etwas sagt, nimmt man das ernst, ich weiß es nicht. Aber wenn das eine große Gruppe ist, so wie jetzt mit die Links-Rechts-Spaltung, da muss man wirklich alles besprechen können. Und das heißt nicht, dass wir jeder Stimme ein großes Podium geben müssen. Aber ich denke, wir leben wirklich in einer Welt, dass wir wir globalisieren wirtschaftlich. Und jetzt ist es der Kunst, um auch menschlich zu globalisieren. Und damit
aber heißt das nicht eine Anpassung? Wenn man menschlich globalisiert, wird dann nicht alles gleich?
Nee, ich glaube genau das, wir müssen akzeptieren, dass da nicht eine wie im Film auch ein Philosoph sagt, man muss ja nicht mit einer Meinung umgehen. Wir sind ganz mit vielen verschiedenen, da sind noch viele verschiedene andere. Und es geht darum, dass wir wirklich der Identität behalten, auch von der anderen, unsere Identität, aber dass wir trotzdem zusammenarbeiten.
Das ist schon ein gefährliches Thema in Deutschland, Identität.
Nee, aber ich glaube, es ist gefährlich. Ja. Das wird gefährlich gesehen, aber es ist nicht gefährlich, weil ich glaube wirklich drin, dass wir... ich habe letztes Mal einen Artikel gelesen, einen wissenschaftlichen Artikel über Burnout. Das Burnout kriegt man nicht durch zu viel Arbeit, aber es kriegt man, wenn man außerhalb deiner eigenen Identität eine andere Identität annimmt, weil die Gesellschaft das fragt, weil deine Arbeit das fragt. Und das wird letztendlich zu schwer zu tragen und da kriegt man einen Burnout. Deshalb, wenn man das auf Kultur platzt, ist das wirklich eine interessante Diskussion. Das heißt nicht, dass wir uns ablenken müssen von anderen Identitäten, dass wir andere nicht mehr in Deutschland haben wollen. Aber das heißt, dass wir darüber reden müssen. Wie gehen wir miteinander um? Es geht nicht zwischen die Fragen gut oder nicht gut, aber es geht darum, es ist da, wie gehen wir damit um? Und ich glaube, das brauchen wir in die Gesellschaft und das versucht der Film eigentlich auch.
Sie sagen ja schon, es soll ein Teil einer Trilogie sein, beziehungsweise also der Bauer und sein Klima ist der erste Teil, Paradogma der zweite. Was ist, um was geht der dritte Film?
Ja, das muss natürlich das muss der Hammer sein. Der dritte Teil, das muss ein Kunstwerk sein, so in Bild, visuell, aber auch inhaltlich. Und letztendlich denke ich, dass ich wieder, es muss auch eine Geschichte von Hoffnung sein, weil das finde ich wirklich wichtig, dass ich die Leute auch etwas mitgebe von, da ist wirklich Hoffnung. Wir leben aufs Paradies eigentlich. Und was ich persönlich wichtig finde, und vielleicht geht es da auch ein bisschen dazu, dass wir haben alle den Drang, um die Welt zu ändern, das Klima zu retten, alles zu machen, was wir machen. Und das spaltet uns politisch auch. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass wir in unsere eigene Gemeinschaft, in unsere Freundekreise, in Familien, dass wir sorgen müssen, dass wir dass wir da ordentlich leben können miteinander, dass wir da mit einer Stimme sprechen, auch in unserem Dorf. Und wie klein es auch ist, der kleine Welt kann man ändern, der große Welt kann man kaum etwas tun. Und wenn man dann ein gutes Fundament hat, dann ist man auch ein schönes Beispiel nach der Rest der Welt. Und da kann man weiter gucken, um die Welt zu retten. Aber erstmal muss unsere eigene Gemeinschaft, unsere eigene Stadt, unser eigenes Dorf, Freundekreis, egal, muss man miteinander klarkommen. Und das ist wirklich die Herausforderung, die wir machen müssen, glaube ich. Und von da aus können wir viel mehr ändern.
Noch ganz kurz zum Schluss. Wo kann man sich denn Ihren aktuellen Film Paradogma anschauen und auch natürlich den ersten Teil Ihrer Trilogie?
Der erste Teil, der Bau und das Klima, kann man auf Vimeo anschauen. Der Paradogma geht halb November Tour durch Deutschland, eigentlich durch ganz Europa, aber Deutschland fängt das 29. November, dreht er in Berlin. Und von da aus gehen wir nach Süden, machen wir eine ganz schöne Runde um Deutschland. Und ich bin immer dabei für Diskussionen und sprechen mit Leuten. Und ich freue mich sehr, um wieder inspiriert zu werden.
Für den dritten Film.
Für den dritten Film.
Genau, also vielen Dank, Marijn. Aber in der Niederlande duzt man sich, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Aber vielen Dank für den Besuch auf jeden Fall.
Danke.
Ja, manchmal lesen sich Nachrichten wie ein Drehbuch. Und meine Kollegin Margarita hat sich eines dieser Drehbücher nochmal genau angeschaut.
Herr Regisseur, ich komme einfach nicht weiter. Wir sind schon bei Folge 96. Ich habe selbst schon komplett den Faden verloren. Wir haben weder Opfer noch Täter gezeigt. Das geht nach den Regeln der Dramaturgie nicht. Die Zuschauer wollen was sehen.
Ja, was willst du überhaupt? Die Julia hatte ihren Auftritt.
Ja, aber das war schon lange her und war auch nicht besonders gut gespielt.
Okay, dann lassen wir einfach ein paar Täter auftauchen.
Okay.
Russen, mittleren Alters, mittlere Attraktivität, vielleicht KGB-Agenten? Vielleicht auch nicht. Bodybuilder, Reiseenthusiasten, Liebhaber gotischer Baukunst. Auf jeden Fall. Dann soll noch ein Dritter die Bühne betreten. Echter, knallharter Agent, der im Krieg war oder so. Dekoriert. Der vielleicht identisch mit einem der beiden ist. Vielleicht auch nicht. Das lassen wir erstmal offen.
Was läuft also diese Woche in der Affäre im Falle Skripal? Nachdem es lange Zeit relativ ruhig um Hotspur Salisbury war, goss England im September endlich wieder Öl ins Feuer, indem es der Welt die vermeintlichen Täter präsentierte. Ein paar Ungereimtheiten auf den Beweisbildern hin oder her stempelte Russland die Sache diesmal nicht lapidar ab, sondern ließ die beiden zu Wort kommen. Nicht in der Untersuchungszelle, sondern in einem Interview. Zum Glück für die internationale Öffentlichkeit, denn das war lustig. Falls ihr euch die halbe Stunde bester Comedy nicht geben wollt, hier eine kurze Zusammenfassung. Ihr wart also als Touristen in England. Was hat euch nach Salisbury verschlagen? Alle wissen, dass der Kirchenturm von Salisbury quasi das achte Weltwunder ist. Er ist 123 Meter hoch und... Okay, aber warum wart ihr an zwei Tagen hintereinander da? Salisbury ist ja schon ein Stück von London entfernt. Wir haben am ersten Tag nasse Füße bekommen, mussten wieder zurück. Aber hat ein Tag nicht gereicht, um die Sache zu Ende zu bringen? Die Sache? Welche Sache? Na, der Kirchenturm von Salisbury und da gibt's auch die älteste Uhr der Welt und... Okay. Ihr reist also immer zusammen. Darf ich fragen, ob ihr dann immer ein Hotelzimmer mit einem Bett nehmt? Über unsere Privatsphäre wollen wir nicht sprechen. Okay, war ja klar, worauf das hinausläuft. Das können echte russische Mörder kaum gewollt haben. Aber selbst schuld. Vielleicht hätte man seine Verteidigungsrede ein bisschen besser proben können. Wenn man sich das so anhört, kommt man fast unweigerlich zu dem Schluss, dass das unmöglich KGB-Agenten sein können, weil sie einfach zu dumm sind. Aber vielleicht tun sie ja nur so, um alle in die Irre zu führen. Wären ja nicht die Ersten, die erfolgreich diese Taktik anwenden. Aber braucht man keine Schauspielausbildung, um einen Agenten zu spielen, der spielt, dass er dumm ist, obwohl er nicht dumm ist? Boah. Jedenfalls musste da irgendwie die Rettung kommen. Und sie kam auch in Form eines Schwarz-Weiß-Fotos von einem tatsächlich existierenden KGB-Agenten, der im Krieg war, von Putin höchstpersönlich ausgezeichnet wurde und genauso aussah wie einer unserer beiden Helden. Die Enttarnung schien nah. Oder etwa nicht. Zu früh gefreut. Erst behauptet der Ex-Kommandant des echten Agenten, er würde dem neuen Typen überhaupt nicht ähnlich sehen. Und dann veröffentlicht britischer Ex-Botschafter Greg Murray eine Analyse, die ausgehend von wissenschaftlichen Gesichtsvergleichen belegt, dass die beiden unmöglich ein und dieselbe Person sein können. Klar ist, dass nichts klar ist. Zumindest darin dürften sich nun alle einig sein. Obwohl sich bei mir langsam ein ganz anderer Verdacht einschleicht, geht man als Ermittler nicht immer von Motiven aus? Und wer hat tatsächlich fett von dieser ganzen Sache profitiert? Die PR-Abteilung der Stadt Salisbury. Obwohl mir die unzähligen Salisbury-Touristen berichten, dass die Merchandising-Möglichkeiten noch ungenügend ausgeschöpft werden. Ich hätte da folgende Vorschläge. Zerriebene Kreide in Nina Ritchie Parfümflaschen. Novi-Schickläden mit dunkelblauen Daunenjacken und wasserfesten Schuhen. Novi-Shots auf Wodka-Kokain-Basis, die einen über Korridore fliegen lassen. Spas mit hochwirksamen Novichok-Beauty-Kuren. Ach, es ist unerschöpflich. Salisbury kann sich gerne an uns wenden. Die Nummer seht ihr hier unten. Und bei der Gelegenheit können wir auch gerne ein Regie-Lehrbuch rausschicken, damit wir so langsam mal anfangen dürfen, auf ein Ende dieses Halligallis zu hoffen.
Ja, und das war's mit dem fehlenden Part für diese Woche. Und wer uns jetzt schon vermisst, der sollte uns schleunigst bei Instagram abonnieren. Da gibt's immer einen klugen Spruch und wir zeigen euch, was bei uns in der Redaktion so abgeht. Außerdem gehen wir ab nächster Woche Dienstag 12 Uhr live und beantworten Fragen und gehen auf eure Kommentare ein. Also haut in die Tasten, wir lesen nämlich, was ihr schreibt. Also bis zum nächsten Mal, ein schönes Wochenende.